Ja, grüß miteinander, herzlich willkommen bei Radio Tux. Neben mir sitzt, wie schon angekündigt, Ralf Angenent. Du bist von CentOS hier mit diesem Projekt. Ralf, kannst du uns ein paar Worte zu deiner Rolle sagen, was du machst in der Community von CentOS?
Ich bin mittlerweile zum größten Teil zuständig für die Infrastruktur. Das heißt, ich gucke, dass die Server, die von CentOS selber betrieben werden, laufen. Also unsere Webserver, unsere Spiegelserver, unser Wiki, was halt an Hardware da ist. Weiterhin bin ich zuständig für unser Wiki. Das heißt, ich gucke, dass die Dokumentation up-to-date ist. Ich versuche, Leute zu finden oder Leute zu koordinieren, die Dokumentation beisteuern wollen.
Also bist du eigentlich so richtig im Kern oder im Herz von der Community, kann man sagen, tätig. Gerade was das Wiki betrifft, du hast es kurz angesprochen. Ich denke, sowas kann man nicht alleine machen.
Nee, da gibt's. Also natürlich wird das Wiki über eine Mailingliste organisiert. Das heißt, wir haben eine Mailingliste, wir haben kein offenes Wiki, weil wir uns gesagt haben, also ich weiß nicht, wie oft ich Spam von anderen Wikis entfernt habe, die offen waren. Deswegen gesagt, wir machen es leider nicht offen. Schöner wär's. Wer was beitragen möchte, mag bitte irgendwie kurz sagen, was er beitragen möchte. Und das geht über eine Mailingliste. Mittlerweile mache ich zum größten Teil nur die technische Organisation. Also über Artikel diskutieren machen wir mittlerweile oder Artikel einordnen, machen andere auch.
Also auch die Artikel schreiben dann natürlich, also den Content beisteuern oder das, bist du da auch tätig?
Nee, das machen die Leute, die es gerne machen wollen.
Also dann machst du so quasi die Administration.
Ich sage ihnen, ihr dürft jetzt und das ist das, wo ihr dürft und wenn sie mehr schreiben, dürfen sie mehr. Also das sind so Sachen, auf die ich achte.
Ja, also dann bist du da der große Chef oder der große Diener?
Ich sehe mich eher als der große Diener, aber ja. Also rausschmeißen oder irgendwie mal laut werden müsste da eigentlich noch keiner bis jetzt.
Okay, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen Community-typisch. Gibt wenige, es gibt immer irgendwelche, die querschlagen. Aber wenn du sowas geschlossen hältst, dann also halb geschlossen hältst, dann ist die Chance größer, dass es sauber ist, ist klar.
Ich habe festgestellt, dass dadurch, dass wir diskutieren darüber, über Artikel in der Mailingliste, dass auch die Qualität der Artikel ein bisschen höher ist als in anderen Wikis. Dafür haben wir weniger.
Also weniger Inhalt.
So. Weniger Artikel, dafür sind die da sind qualitativ besser. Das ist.
Okay. Du hast noch was erzählt von Spiegelserver und solche Sachen. Also das sind dann die Server, die die Benutzer brauchen, um abzudaten und solche Sachen.
Genau.
Okay, die verwaltest du dann auch in deiner Arbeit.
Genau, also zumindest die von CentOS selber betrieben werden. Es gibt natürlich noch einen Haufen Spiegelserver drumherum.
Ja.
Von Universitäten, von Firmen, die betreuen wir nicht alle.
Ja. Jetzt haben wir so die ersten 2 Minuten über CentOS gesprochen und gar nicht gesagt, was es denn ist. Also das bedeutet Community Enterprise Operating System ausgesprochen. Ist wahrscheinlich so ein Kunstwort.
Ja.
Du hast mir auch gesagt, es ist eher ein Betriebssystem für Systemadministratoren, weniger für so die große Masse.
Hat jetzt nichts mit den Raumschiffen zu tun, dieses Enterprise, sondern es ist eigentlich ein Betriebssystem, was also für Firmen gedacht ist. Mhm. Ich habe auch kein Problem damit, das meiner Mutter zu installieren. Also
CentOS, darf ich mir das so vorstellen, ich habe da einen Client für einen Desktop und da gibt es auch eine Servervariante oder ist das nicht so?
Das ist nicht so. Ich kann während der Installation auswählen, möchte ich einen Desktop haben, möchte ich einen KDE-Desktop haben, möchte ich einen Gnome-Desktop haben oder möchte ich gar keinen Desktop haben, dann, weil ich die Servervariante installieren will. Das geht alles aus dem gleichen Installer raus.
Ja. Der Installer, wie kriege ich den? Oder wenn ich, sagen wir so mal, Ralf, wenn ich jetzt mir das mal, wenn ich das mal testen möchte, als normaler User, der nicht so viele Kenntnisse hat, würde ich das hinkriegen?
Ja.
Das würde ich hinkriegen.
Wenn die Hardware unterstützt wird, das ist unser kleines Problem ist, das ist alles etwas abgehangen. Also wir bringen wenig Releases raus, die werden dafür allerdings sehr, sehr lange supported, über 7 Jahre.
Ja.
Das heißt, die aktuelle Version CentOS 5 ist 2007 erschienen, also vor 3 Jahren. Wird noch 4 Jahre supported. Ja. Es gibt zwar ab und an Updates, auch was die Hardware-Fähigkeiten betrifft, aber so auf allermodernsten Rechnern könnte es schwierig werden. Wer einen Rechner hat, zu Hause stehen hat, der 1 Jahr alt ist oder so, doch auf jeden Fall.
Okay, und dann kriege ich eine ISO oder was bekomme ich da von CentOS?
Dann gibt es entweder eine DVD-ISO oder Entschuldigung, oder CD-ISOs oder es gibt eine Installation übers Netzwerk, das ist auch möglich. Oder halt eine Live-CD, von der kann man bei uns aber nicht installieren.
Das geht nicht.
Das geht nicht.
Aber ich kann mal den Betrieb, den Live-Betrieb mir mal ansehen, das
genau,
testen.
Das ist mit grafischer Oberfläche, da ist ein Open Office mit drauf, damit man sich auch den ganzen Bürokram mal angucken kann, der dabei ist.
Okay.
Aber sie ist nicht installationsfähig.
Ja. Habe ich da auch, muss ich da vorher wählen, ich möchte jetzt eine KDE-Arbeitsumgebung oder GNOME, oder ist das schon alles inkludiert in der
das
ISO?
Ist alles inkludiert.
Ist alles schon dabei. Und da kann ich wählen, was ich möchte, schaue mir das an.
Genau.
Und dann, jetzt würde ich mich entscheiden, das zu installieren, dann bräuchte ich den üblichen Installer zusätzlich noch. Also ich kann
Nein, also von der Live-CD, ja.
Ja.
Bei Live-CD, achso, Entschuldigung, das habe ich halt verstanden. Nein, die Live-CD hat nur GNOME dabei, ist kein KDE dabei.
Okay.
Sondern da ist nur die Default-Oberfläche ist GNOME und ja, die ist dabei.
Ja. Und von dort aus, wenn ich dann installieren möchte, muss ich mir noch einen Installer holen.
Oder es gibt auf der Live-CD einen Bootmenü-Eintrag, mit dem man übers Netz installieren kann.
Okay.
Das ist die zweite Variante. Da braucht man eine etwas stabile Internetverbindung, aber wer DSL zu Hause hat, sollte eigentlich auch via DSL sein System installieren können.
Und die Sachen, die kann ich ja dann in dem Wiki nachlesen.
Genau.
Habe ich lesend Zugriff, auch ohne Login?
Ja.
Das habe ich.
Das auf jeden Fall. Bloß ändern geht halt nicht.
Okay, also dann finde ich die Daten wahrscheinlich dort, wie ich da vorzugehen habe. Pflegt ihr das in Englisch oder verschiedenen Sprachen?
Das ist natürlich immer sehr community-abhängig. Wir pflegen es in Englisch, das ist die Hauptsprache. Und es gibt momentan zwei Sprachen, die groß unterstützt werden. Also wo es das Wiki auch wirklich fast komplett in anderen Sprachen gibt. Das ist Spanisch und tatsächlich Chinesisch.
Okay.
Wenn wir da jemanden gefunden haben, der sagt, ich habe Zeit und mir macht das Spaß und ich mache das deswegen. Deutsche Übersetzung, mal die Startseite ist, glaube ich, übersetzt. Ansonsten ist da nicht wahnsinnig viel passiert.
Okay. Kommt ja vielleicht mal noch, weiß man
ja,
nicht.
Wenn sich jemand findet, der sagt, ich will das übersetzen, es wird natürlich immer mehr, klar, weil mehr Artikel dazu kommen.
Ja.
Gerne. Wir freuen uns über jeden, der bei sowas mithilft.
Also wenn sich jemand findet unter unseren Hörern, der gerne übersetzt, bitte melden bei Ralf. Ja. Er wird aufgenommen mit offenen Armen, sofern da wirkliches Interesse besteht,
genau,
glaube ich. Ja, finde ich gut. Du hast vorhin gesagt, CentOS ist vor allem für Firmen gedacht. Gibt es da irgendwie, oder kann ich mir eine Vorstellung machen, welche Firmengröße oder welche Firmenausrichtung da besonders geeignet wären? Oder sind das Druckereien oder Dienstleistungsgewerbe oder überhaupt alles? Was könnt ihr abdecken?
Das ist eine gute Frage. Also was ich meinte mit, es ist eigentlich eher für Firmen gedacht, ist, dass es nicht immer die neueste Software ist, die wir bei CentOS verfügbar machen, aber halt seit 7 Jahren Updates bieten, Security-Updates und bis zu 4 Jahren hin auch ab und zu nochmal normale Updates, neueres Open Office zum Beispiel gerade oder ein aktuellerer Firefox. Und für Firmen deswegen... Firmen können sich sicher sein, dass sich die Software normalerweise, also so ein Apache zum Beispiel, der darunter läuft, oder andere Server-Software, dass sie sich nicht ändert von der Versionsnummer her.
Ja.
Das heißt, wenn sie einmal entwickeln gegen den Apache am Beginn einer Distribution, ist es nach 7 Jahren immer noch der gleiche Apache, es hat sich nichts geändert, die eigenen Programme müssen nicht angepasst werden. Das ist das mit dem für Firmen eigentlich eher gedacht.
Ja, also dann ist es eigentlich offen, also ihr steuert nicht jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendeine bestimmte Branche an, sondern ist wie Debian eigentlich für die ganze Breite.
Aber es ist auch der gleiche Grund, warum es meiner Mutter geben würde, weil 7 Jahre lang Updates und es ändert sich nichts drumherum. Das heißt, meine Mutter kann sich sicher sein, dass sie 7 Jahre lang zumindest in den gleichen Programmen arbeiten kann.
Genau, das gleiche GUI und es sieht alles gleich aus. Das ist ein großer Vorteil.
Und die Updates sind halt sehr, sehr schmerzarm, weil es halt zum größten Teil nur Security-Updates sind.
Ja. Das Ganze basiert ja auf Red Hat, glaube ich.
Ja.
Seid ihr noch stark verzahnt mit denen? Also ich lese hier...
Waren wir noch nie.
Wart ihr noch nie? Es ist aber offenbar noch irgendwie rückwärtskompatibel, glaube ich, das Ganze.
Also wir sind nicht verbandelt in irgendeiner Art und Weise mit Red Hat, sondern wir nutzen das, was Red Hat auf dem FTP-Server von Red Hat veröffentlicht.
Ja.
Red Hat ist netter, weil Red Hat ist so nett, dass sie die kompletten Sourcen veröffentlichen. Das müssten sie eigentlich gar nicht. Sie müssten eigentlich nur die Sourcen von den GPL-Programmen veröffentlichen. Sie veröffentlichen immer alle Sourcen. Und von dort ziehen wir uns die Sourcen und bauen dann, oder versuchen dann, wohl erfolgreich bis jetzt, Red Hat Enterprise Linux nachzubauen.
Mhm.
Das heißt, es ist eigentlich die gleiche Distribution, bloß bei uns ohne Support.
Ja. Wie hält ihr das mit den Releasen? Gibt es da einen fixen Plan? Also wenn ich dir so zuhöre, kommt mir, wie schon gesagt, Daybin in den Sinn, weil die halt auch relativ lange Release-Zyklen haben. Aber die sagen halt, hört mal Jungs, die neue Version ist dann fertig, wenn sie fertig ist.
Na, das entscheidet bei uns ja tatsächlich jemand von außen, weil wir müssen darauf warten, dass Red Hat eine neue Version
rausbringt.
Und dort ist es aber auch so, dass gesagt wird, ja, wenn das, was wir drin haben wollen, wenn das fertig ist, dann gibt es einen Release. Also CentOS 4, Red Hat 4 ist 2005 rausgekommen. Die Version davor ist 18 Monate davor rausgekommen. Von zwischen 4 und 5 waren schon 2 Jahre. Mittlerweile sind wir bei 3 Jahren Unterschied zwischen den einzelnen Releases. Mhm. Also nein, wirklich fixen Plan gibt es nicht. Nur, dass ungefähr alle halbe Jahre quasi ein Punkt-Release rauskommt. Das heißt 5.1 auf 5.2, 5.2 auf 5.3, wo halt ab und zu Erneuerungen und auch mehr Hardware-Unterstützung drin ist.
Ja, und die neuesten Updates und so drin, genau, sind. Also ihr macht dann nicht so einen Freeze, der dann 7 Jahre sakrosankt ist, sondern wie du gesagt hast, da kann mal dann auch ein neuer Firefox dazukommen.
Also normalerweise ist es sakrosankt, normalerweise wird gesagt, wir portieren, es werden alle Security-Fixes oder andere Sachen rückportiert in die Versionen, die mitgeliefert werden. Bloß gibt es Programme, bei denen funktioniert es nicht. Mhm. Also zum Beispiel lassen sich Security-Fixes nicht mehr in alte Samba-Versionen zurückportieren.
Okay.
Oder halt auch in Firefox und OpenOffice ist es schlauer zu sagen, wir folgen lieber dem, was gerade passiert, weil wir können die Fixes, die kommen, gar nicht zurückportieren in diese Codebasis, die wir von früher haben.
Ja.
Aber ansonsten wird das eigentlich vermieden.
Ja. Also dann auch, wie du gesagt hast, recht stabil. Jetzt, wenn man 7 Jahre hat, da kann es ja durchaus vorkommen, dass man sicher 2, vielleicht sogar 3 Releases hat, die man aktuell pflegen muss.
Momentan sind es 3.
Ja. Da kommt ihr gut damit zurecht.
Bis
ja, andere kommen es auch. Ne?
Also bis jetzt ja. Und wir verlieren im Oktober irgendwie unsere momentan älteste Version. Also ab Oktober wird CentOS 3 nicht mehr unterstützt. Dann sind es nur noch 4 und 5, dann kommen 6 dazu. Es bleiben eigentlich immer 3, die gleichzeitig unterstützt werden. Mhm.
Wenn du sagst, CentOS 3 wird nicht mehr unterstützt, das bedeutet, es gibt keine Updates mehr.
Genau.
Theoretisch würde das System, oder praktisch würde das, läuft das System ja noch. Es ist vielleicht dann irgendwann nicht mehr sicher.
Ja.
Und ihr supportet auch nicht mehr. Also auch sonst Anfragen und so, seid ihr da streng?
Eigentlich eher ungern, weil natürlich 7 Jahre sind 7 Jahre. In der Zeit sollte man sich auch eventuell überlegt haben, was passiert eigentlich, wenn das ausläuft. Normalerweise hat man da dann noch das Problem, dass die Hardware, auf der man das vor 7 Jahren installiert hat, eventuell auch mal ausgetauscht werden müsste, gerade in Firmen.
Ja.
Das ist so, von daher eigentlich sehr, sehr ungern. Also CentOS 2 zum Beispiel, das ist letztes Jahr irgendwann aus dem Support gefallen, da gab es auch fast keine Anfragen mehr. Wir haben auch heute schon keine CentOS 3 Anfragen mehr.
Also haben die meisten schon migriert auf 4
Die meisten
4
laufen
5.
auf 5, 4 sind noch einige, 3 ist sehr, sehr selten.
Okay, das ist ja dann auch positiv für euch, bedeutet auch, die Leute fahren mit euch mit, ob schon die 3 noch supportet wird, laufen die mit der Adweg.
Ja, ich habe noch 2.
Okay.
Aber die kommen dann im Oktober auch weg.
Ja. Okay. Wenn ich jetzt von der 4 auf die 5 upgraden will, kann ich das einfach tun?
Nein.
Nicht?
Nein, also Upgrades zwischen großen Versionsnummern werden nicht unterstützt. Es kann funktionieren, wenn man Glück hat, wenn man
also
ein, zwei Guides folgt, die es gibt, aber normalerweise heißt es neu installieren.
Ja.
Also Daten irgendwo hin backuppen und dann das Betriebssystem neu installieren.
Ja, also das ist auch die offizielle Variante dann. Es
das
gibt kein Upgrade offiziell.
Es kann funktionieren, es muss aber muss es nicht und tut es in vielen Fällen auch nicht. Weil sich doch innerhalb dieser Zeit doch so viel ändert zwischen den einzelnen Releases, dass es auch schwierig wird, dieses Update zu machen. Zum Beispiel hat CentOS 3 kennt noch keinen UDEV.
Okay.
CentOS 4 kennt es dann. Und,
ja, dann wird es schwierig. Ja. Ja, dann wird es schwierig. Okay.
Normalerweise nach so einer Zeit habe ich auch ein größeres Rollout vor mir, wenn ich eine Distribution wie die updaten möchte.
Du hast gesagt, du würdest deiner Mutter so ein System installieren. Ich nehme mal an, du selbst nutzt CentOS auch für dich privat.
Ja. Teilweise.
Also, ja.
Hat ja mehr als einen Rechner.
Aber. Ja, klar. Ich hätte jetzt gestaunt, wenn ein Nein gekommen wäre. Aber
ja, man muss ja auch gucken, was die anderen so machen. Ne?
Ja, klar, logisch, mache ich auch. Ne? Also selbstverständlich, ja. Dann sind die Nutzerschaft, ich stelle mir jetzt mal vor, da gibt es ein paar Geeks, die halt das einfach probieren wollen. Dann gibt es die Firmen, die halt was Stabiles wollen. Wie stelle ich mir so eine Firmen-Community vor? Funktioniert die gleich wie diejenige, die ich jetzt kenne? Ich sage jetzt mal OpenSUSE, Ubuntu oder was auch immer. Oder ist das ein bisschen spezieller? Ist das professioneller? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist anders. Sprich das zu benennen. Also unser Ziel ist ja recht begrenzt. Also wir bauen etwas anderes nach. Sprich, solche Sachen wie bei OpenSUSE, wo Leute ihre eigenen Pakete einbringen, das gibt es bei uns nicht. Mhm. Das heißt, der größte Teil der Community ist wirklich, hilft dazu bei, Dokumentation zu verbessern oder hilft dabei, andere Leute zu supporten. Mhm. Und da sind natürlich die Administratoren von den Firmen auch sehr aktiv und sagen, ja, das Problem hatten wir auch, als wir letztens 20 neue Rechner aufgesetzt haben, versucht man mit 10 Rechnern oder was auch immer gerade passiert. Das heißt, ich bekomme nicht nur Tipps von Privatanwendern, die einen Rechner zu Hause haben, sondern es sind schon Leute, die 100, 200, 1000, 2000 Rechner unter ihren Fittichen haben, die dort auch aktiv sind.
Dann gibt es dort auch wahrscheinlich die entsprechenden Tools, um ein solch große Farm zu verwalten. Also wenn jemand 2000 Clients hat.
Das ist seltsamerweise nicht so.
Nicht so?
Also kommt das meiste von außen. CentOS ist, wie auch Red Hat, ist doch eine recht beschränkte Distribution, was die Anzahl von Paketen betrifft. Also man hat nicht nur nicht die neueste Software, sondern man hat auch nicht wahnsinnig viel Software zur Verfügung. Daher gibt es eigentlich seit Anbeginn Leute, die zusätzlich Software anbieten.
Ja.
Also es gibt mehrere Fremdrepositories. RPM Forge von Doug Wiers ist eins der bekannteren oder Axel Timm hier an der TU Berlin hat ein RPM Repository und da finden sich dann Tools wie CF Engine oder wie Puppet, mit denen man solche großen Farmen administrieren kann. Also das bin ich auch ein bisschen erstaunt, dass da selber nichts angeboten wird. Mhm.
Und die sind aber dann alle auch der Open Source Gemeinschaft angehängt oder sind das kostenpflichtige, geschlossene?
Das sind alles Open Source Repositories und es gibt auch Kontakt untereinander.
Ja.
Das heißt, man versucht auch zusammenzuarbeiten, dass nicht irgendwie plötzlich Dinge passieren, die man eigentlich nicht haben möchte.
Sinnreich, ja. Also das heißt, ich muss die Open-Source-Schiene gar nicht verlassen, selbst wenn ich diese Tools nutzen möchte. Ja, das ist spannend. Das tönt gut. Du hast dich fast ein bisschen enttäuscht jetzt geäußert, dass das nicht in-house oder bei CentOS selbst da ist, solche Tools. Denkst du, das wird mal kommen oder sagt man, nee, das reicht?
Wie gesagt, jetzt also ist? Unser Ziel ist es, wir bauen das, was von oben kommt, also was von Red Hat kommt, Punkt für Punkt, auch Bug für Bug nach. Das heißt, wenn es einen Bug oben gibt, gibt es den bei uns auch.
Ja.
Den fixen wir auch nicht extra, sondern dann versuchen wir ihn oben zu fixen.
Okay.
Also bei unserem Upstream zu fixen.
Ja.
Das heißt aber auch, wenn solche Tools nicht bei Red Hat reinrutschen, rutschen sie bei uns auch nicht rein. Mhm. Das versuchen wir dann tatsächlich lieber zu lösen, darüber, dass andere Leute einfach die Zeit haben, es auch machen, diese Fremdrepositories.
Ja.
Das, sowas ist da besser aufgehoben.
Dann ist das also eigentlich richtig, kann man sagen, so wie es gelöst ist.
Na, mich wundert es nur ein bisschen. Enttäuscht bin ich nicht, aber es wundert mich halt ein bisschen, dass sowas nicht drin ist.
Okay. Jetzt, wenn du CentOS beschreiben müsstest mit drei Sätzen, wie würdest du das machen? Das war jetzt ein bisschen gemein, Ralf.
Ja. Drei Worte ist vielleicht einfacher.
Du kannst auch drei Worte nehmen, wie du möchtest. So irgendwas Prägnantes, wo man halt sich eine grobe Vorstellung macht. Was ist
also
CentOS?
Langfristiger Support.
Ja.
Eine offene Community und ein stabiles System. Das ist so das, was für uns auch das ausmacht, warum es CentOS gibt.
Okay, das hat wunderbar getönt. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das als Schlusswort, außer du hast jetzt noch was ganz Wichtiges, Ralf.
Na, dadurch, dass wir so wenig Releases machen, passiert es auch sehr, sehr selten, dass wir genau zu solchen Events irgendwas ganz Neues haben. Von daher habe ich da nichts momentan. Nein.
Okay, also der Vorteil überwiegt aber noch immer. Also lieber, du hast halt nichts Neues mit Fehlern, dafür was stabil läuft.
Und wenn Fragen sind, wir stehen hier am Stand.
Ja, ihr seid ja Nachbarn von uns da in der Halle 7. Und ja, in dem Fall vielen Dank, Ralf, für deine Zeit. Und wir sehen uns noch in der Halle. Danke. Tschüss.